Hallo zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie bezahlst du so?
Ja, wenn geht natürlich mit Karte. So ja, wie oft ich da stehe, kein Bargeld habe und dann verlangt irgendjemand Bargeld von mir, dann werde ich wahnsinnig.
Ja gut, aber mit Karte, auch da gibt es ja inzwischen Unterschiede. Holst du eine Plastikkarte raus, Smartphone raus, eine Uhr?
Weil meine Bank, die ich habe, hauptsächlich, die macht kein Apple Pay. Da müsste ich erst über Kreditkartenlösungen das machen. Das nervt alles ein bisschen. Deswegen muss ich immer noch die Karte nehmen, wenn ich digital bezahlen will.
2024 jedenfalls wurde in Deutschland ein neuer Rekord bei Kartenzahlungen aufgestellt. Es gab knapp 8 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Girocard. Das ist ja schon mal ganz ordentlich.
Ja, aber wahrscheinlich sind wir immer noch ziemlich weit hinten dran. Aber die Regierung will das ja ändern. Und das ist auch heute eines unserer Themen, digitales Bezahlen. Und die Regierung will das ja endlich mal verpflichtend vorschreiben.
Also zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, sind sie noch in der Formung.
Ja, stimmt.
In der Formung der Regierung. Und zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hört, haben wir möglicherweise einen Kanzler Merz. Und da gab es eben diese Idee, dass man doch alle Einzelhändler auch dazu verpflichten müsste, bargeldloses Bezahlen anzubieten. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das haben wir auch unter anderem mit unserem heutigen Gast besprochen. Er heißt Hans-Peter Weber und ist von SecuPay.
Wer sich unseren Podcast schon länger hört, weiß, dass wir schon vor Jahren darüber gesprochen haben, wann wir endlich automatisch an der zum Beispiel Tankstelle bezahlen können. Da sind wir immer noch nicht.
Ja, aber anscheinend gibt es da schon erste Lösungen oder erste Versuche, wo es funktioniert. Und mehr dazu hört ihr jetzt in der aktuellen Folge.
Genau. Abonniert uns und bewertet uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Oh, sehr interessant. Siemens. 1992 ein Autotelefon. Oh. Und dran eine Faxweiche, sodass ich 200 Meter ums Telefon mit einem, ein Panasonic schnurloses Telefon. Und ich war überall erreichbar, 200 Meter ums Auto drumherum.
Sehr gut. Welche App nutzt du am meisten?
Wahrscheinlich schon WhatsApp.
Wo ist mein Auto?
Wo ist mein Auto?
WhatsApp.
Okay. Gut, also die Auto-Apps nicht ganz so oft.
Und wenn du haben könntest, welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Ja, nachdenken, planen, es ist programmiert.
Okay. Was ist aus deiner Sicht oder wer ist aus deiner Sicht der derzeit wichtigste Tech-Denker oder die derzeit wichtigste Tech-Denkerin?
Ja, also da muss ich schon noch, vielleicht ist es schon von gestern, aber Elon Musk.
Oh, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ja, doch, schon effiziente Prozesse.
Das können viele unterschreiben, würde ich sagen. Und gesagt hat das Hans-Peter Weber. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich stelle dich einmal noch kurz vor, damit wir dich alle ein bisschen einordnen können. Du hast eine ganz interessante Biografie. Du warst mal Nähmaschinenmechaniker. Hört man auch nicht allzu oft. Das war noch in der DDR. Aber mit der Wende hast du dann dich anderen Dingen zugewandt. Dann ging es eher in den IT-Bereich und konkret inzwischen auch in die Fintech-Szene. Und das seit 25 Jahren inzwischen. Und dort bist du nun auch seit geraumer Zeit, seit 2008 war es, glaube ich, bei der SecuPay, sagt man SecuPay? Ja, ne?
Ja.
AG unterwegs und dort eben Gründer und Vorstand und Haupteigentümer. So ungefähr in Kurzversion, dann können wir noch über Familiengeschichte reden.
Nee, das können wir später
machen, bleib dran.
Aber DDR ist ein gutes Stichwort, da bin ich auch groß geworden, von daher kenne ich den Raum Dresden auch ein bisschen. Ich hätte jetzt bei deinem Hintergrund später dann Robotron eher gedacht, aber kam das noch oder war das gar kein Thema?
Naja, es gab ja diese wunderbare Möglichkeit, einen Beruf mit Abitur zu machen in der DDR und das war das, was ich genutzt habe. Gelernt habe ich das hauptsächlich in Altenburg. Dort wurden Industrieschnellnäher hergestellt. Und in die ganze
Spielkarten.
Ja, und Spielkarten. Spielkarten werden, glaube ich, auch noch gedruckt. Ja. Die Industrieschnellnäher gibt es da nicht mehr. Und das war durchaus ein Exportschlager. Und in Dresden gab es eine Fabrik, die haben sich mit der Unterfahrtentechnik beschäftigt. Das heißt, da gab es dann das, was sozusagen unterm Nähtisch ist. Also die Unterrolle. Und das haben wir dort produziert. Und mein Gesellenstück war es, eine Maschine aus dem Jahr 1911 in einen Schleifautomaten umzubauen, der dann diese Radien automatisch geschliffen hat.
Ja, okay.
Okay.
Und wie kam es dann zur IT? Also der Schritt?
Ja, ich habe mir dann irgendwann schon mal einen Computer gekauft. Das war so 87, glaube ich, oder so. Also das war schon auch noch zu DDR-Zeiten kam dann mal so ein PC an. Ich glaube, ein Schneider-PC war das. Mhm. Dann habe ich angefangen zu programmieren und habe noch ein Maschinenbaustudium, also Mechanikstudium angefangen und habe mich aber sehr schnell dann mit Computern befasst und dann ging's los. 1.7.90 war das Startdatum meines ersten Computerhandels, das eine Einzelfirma aus der elterlichen Wohnung heraus.
Mhm. Und wo kam dann das Thema Zahlungsverkehr rein?
Das ist im Jahr 2000, also als auch vor 25 Jahren passiert. Mhm. Das hatte sich dann, also Computer hatte sich in 2-3 Iterationen ganz gut entwickelt. Und ich hatte zwei Firmen bis dahin verkauft, einen Computergroßhandel und ein Systemhaus. Und habe in Pulsnitz eine wunderschöne alte Weberei gefunden. Das passt so schön zum Namen. Und diese Weberei, die hatte ich gekauft und habe darin dann ein Callcenter aufgemacht, weil ich dachte, Maschinen reinstellen ist nicht mehr, das macht man nicht in so einem alten Fabrikgelände, aber Leute beschäftigen war auf jeden Fall eine gute Geschichte. Damals gab es noch eine Menge Menschen, die keine Arbeit hatten und die Arbeit gesucht haben. Und da kamen wir dann darauf, dass wir EC-Terminals an Geschäfte verkauft haben, beziehungsweise Termine gemacht haben für Außendienstmitarbeiter, die das verkaufen. Und da ging es dann los.
Weil du selber das ganze Bargeld zu Hause leid warst? Oder wie kamst du da drauf?
Nee, da kam tatsächlich jemand zu uns.
So der große Stapel.
Nee. Also, es lief gut, aber also die wilden 90er waren toll. Ja. Aber da gibt's andere Geschichten dann noch zu erzählen. Man konnte natürlich Geld nicht nur schnell verdienen, sondern man hatte auch genug Möglichkeiten, das Geld wieder auszugeben. Mhm. Und vielleicht auch nicht ganz so gut anzulegen, wie man das jetzt mit der Erfahrung der Jahre machen würde. Aber das Callcenter, das hat sich, da kam eine Vertriebstruppe und die haben dann von uns viele, viele Termine bekommen. Also wir haben dann 50, 60 Außendienste terminiert. Und natürlich lernt man dann die Szene kennen. Und wir haben 2004 dann unseren eigenen kaufmännischen Netzbetrieb, so heißt das, gegründet. Das steht jetzt hier noch ganz historisch dran. Die Postcash KG, das ist das, was wir da 2004 gegründet haben. Und dort haben wir uns immer noch vor allen Dingen mit Terminals befasst. Und 2008 ging es dann los mit E-Commerce, mit Fintech, mit Zahlungsverkehr, in eigener Software abwickeln und auch quasi dann auch wirklich selber das über eigene Konten führen. Das war damals noch nicht reguliert, 2008. Mhm. Die ganze ZAG ist seit 2011. Wir sind reguliert seit 2013, also in dem ersten Schwung dann mit.
Ich mache jetzt mal einen großen Sprung in die Gegenwart. Ihr kümmert euch um bargeldlose Zahlungen und insgesamt so um Zahlungsverkehr, Zahlungsmöglichkeiten. Das ist ja in Deutschland immer noch ein Thema, dass man durchaus mal auf Lokalitäten stößt, wo es steht ab 10 Euro, ab 20 Euro erst mit Karte oder auch gar nicht, weil wollen wir nicht, weil hat Gebühren oder finden wir doof oder was auch ich. Das gibt's alles. Jetzt gibt's ja von der wahrscheinlich neuen Koalition, wenn der Podcast hier rauskommt, haben wir dann hoffentlich in der Regierung die Idee, das zur Pflicht zu machen, elektronische Zahlungen anzubieten. Was hältst du denn davon?
Ja, ist ein zweischneidiges Thema, ne? Weil so eine gesetzliche Pflicht ist erstmal was die Freiheit derjenigen, die es nicht wollen, erstmal einschränkt. Aber natürlich ärgert es mich schon, wenn ich irgendwo bin und dann erstmal zum Automaten rennen soll, um Geld abzuheben. Also insofern, dieses Problem wird damit natürlich gelöst.
Aber viele Händler sagen ja, das ist so teuer, die Gebühren sind so hoch und deswegen lohne es sich nicht. Vor allem, wenn es jetzt ein kleiner Kiosk ist oder ähnliches, oder von mir aus eine Eisdiele oder so, die sagen dann halt, dass pro Transaktion, dann kostet uns das zu viel Geld. Ist das echt so teuer?
Nein, das ist es nicht mehr. Also es gibt ausreichend Angebote im Markt, die ohne Grundgebühr arbeiten. Und ich gehe fest davon aus, dass die ganze Bargeldabrechnerei am Ende mindestens so teuer ist wie die Kartenzahlungen. Also sagen wir mal, so ein, wir haben ja Preise jetzt für eine Girocard-Zahlung, eine kleine Transaktionsgebühr und dazu dann 0,2x Cent, je nachdem, wo man das macht. Bei Kreditkarten ja irgendwas zwischen, sagen wir mal, irgendwas um 1%. Und man muss einfach davon ausgehen, wenn man Bargeld einzahlen will, dann zahlt man inzwischen ja auch eine Bearbeitungsgebühr in aller Regel. Insgesamt würde ich sagen, es sind die Kartenzahlungsmöglichkeiten, die man hat, wahrscheinlich, wenn man die Gesamtkosten betrachtet, die günstigsten. Kommt auf den Vertrag drauf an, ne? Das ist klar.
Klar.
Es gab schon eine Initiative von verschiedenen Anbietern. Ich weiß was, nicht sogar kostenlos bis 50.000 Euro Umsatz für kleine Händler und so weiter, kostenlos für ein Jahr lang, ne? Ist ja jetzt so eine Initiative, die das bargeldlose Zahlen voranbringen will. Auch nicht uninteressant, oder? Wie, hast du das mitbekommen?
Nee, das ist bei mir noch nicht vorbeigekommen. Ich habe davon gehört, aber wie die genauen Bedingungen dafür sind, das ist mir jetzt nicht bekannt.
Die habe ich jetzt. Ich habe auch nur gelesen, 50.000 Euro Umsatz, glaube ich, maximal. So Mastercard ist dabei. Ich glaube, die großen, zwei, drei große Anbieter für begrenzt auf ein Jahr. Aber das bringt ja unter Umständen auch erstmal Schwung in die Situation, ne? Man kann sich unter Umständen nicht mehr unbedingt rausreden. Und es ist ja schon teilweise auffällig, finde ich, welche Händler oder auch Restaurants dann häufig nur Bargeld nehmen. Ne? Das ist schon, wundert man sich dann, die dann häufig sehr voll sind und gut besucht.
Oder man wundert sich auch nicht.
Nee, okay.
Ja, man wundert sich dann, dass der Staat nicht schon früher drauf gekommen ist, sowas zur Pflicht zu machen. Gibt es ja eigentlich, zumindest Kassensysteme müssten vorhanden sein, oder?
Ja, wir haben viele Kassenpartner und die haben, es ist schon so, dass, sagen wir mal, die Klientel der Kassenpartner schon die alteingesessenen Restaurants und Hotels eher sind als, die neuen. Aber auch dort ist Bewegung drin, muss man auch so sagen. Ja, also die muss es differenziert betrachten. In Österreich haben wir ja die Kassenpflicht. Darüber wird ja jetzt auch gesprochen. Das ist sicherlich auch ein Weg.
Bei uns doch auch, oder nicht?
Ja, ja, ich denke auch, ja.
Eine elektronische Kasse muss sein, ne? Sie wird nur nicht kontrolliert. Wir hatten ja vor ein paar Monaten diese Studie, die gesagt hat, in Berlin wird man alle 128 Jahre, gibt's vielleicht mal eine Kassenprüfung. Also man wird quasi ja nicht erwischt, wenn man sie nicht nutzt, ne?
Da würde ich jetzt nicht mehr die Hand ins Feuer legen. Also wir haben ja als Zahlungsinstitut mittlerweile auch die Pflicht, ein Transaktionsmonitoring durchzuführen.
Okay.
Da kommen natürlich immer mal Belege zu uns. Und wenn wir dann sehen, dass da keine TSE drin ist, dann müssen wir das natürlich entsprechend auch mitteilen.
Ah, interessant.
Also das wird schon enger geprüft mittlerweile. Was dann natürlich passiert, ne? Jetzt, wenn wir das der FIO dann melden, das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Aber es fällt schon mal auf jetzt.
Aber dann ist doch schon mal ein gutes Stichwort. Du hast gerade selbst gesagt, ihr seid ein Zahlungsinstitut. Ihr seid ja auch das größte inhabergeführte und dann noch von der BaFin zertifizierte. Ihr habt auch recht große Kunden, also sehr große auch, Deutsche Bahn, BVB, also Dortmund, Audi und so weiter und so fort. Mittelständler, was konkret macht ihr da jetzt?
Ja, was uns besonders macht, wir haben ein riesiges Produktportfolio. Wir sind ja eine recht, wir sind eine 100-Mann-Firma. Das heißt also, sind nicht so groß. Bedienen insgesamt 5 größere Bereiche. Das heißt also, wir sind sowohl am POS tätig. Das heißt also, da geht es um die Kartenzahlungsgeräte, die halt an der Kasse stehen oder in einem Restaurant benutzt werden. Mittlerweile wird das auch immer stärker natürlich zur Software, also dass es gar kein Gerät mehr gibt, sondern dass der Kellner halt auf seinem Kellnerhandy gleich noch die Kartenzahlungsfunktion drauf hat. Das ist jetzt seit 1-2 Jahren, kommt das verstärkt. Das gibt es jetzt auch mit Girocard, das nennt sich SoftPOS. Dann haben wir eine E-Com-Sparte, wo wir Online-Shops betreuen, viele Marktplätze betreuen. Und das ist ja auch ein Feld, wo wir jetzt nochmal stark investiert haben, wo wir stärker werden wollen. Wir sind ja jetzt Acquirer geworden bereiten dort gerade jetzt den Launch vor für unser neues Acquiring. Und denke ich, ein richtig interessantes Gebiet ist sind die letzten zwei. Das eine ist kommt aus dem Crowdinvesting. Das machen wir seit jetzt auch schon 15 Jahren oder ja fast 15 Jahren, wo es also darum geht, Projekte zu finanzieren, Startups zu finanzieren, Immobilienprojekte auch zu finanzieren und dann auch auf dem Rückweg die Zins- und Rückzahlungen abzuwickeln. Und das ist jetzt komplett auch reguliert worden und sehr interessant reguliert worden. Und da kommt jetzt sozusagen die ganze Kryptoszene und auch die Digital Assets, also die digitalen Wertpapiere dazu, wo quasi die gesamte Anlagen, also Wertanlagen, komplett digital abgewickelt werden kann. Sehr, sehr viel effizienter, als das bisher ist. Ja, also weil bisher ist da noch viel Handarbeit, bis eine Aktie im Depot ist. Und mit diesen neuen Möglichkeiten wird das halt komplett digitalisiert.
Also verschmilzt das immer mehr, die verschiedenen Zahlungsformen, Währungsformen nennen wir es mal so, ne, von Krypto über Bargeld am Ende des Tages. Bargeld ist ja auch auf der Karte. Also vielleicht merkt man irgendwann gar nicht mehr, was man gerade in der Hand hält,
oder? Ja, das ist eine, das verschmilzt. Und das andere ist natürlich, dass man gerade im Kryptobereich oder auch beim Wertpapierbereich, das sind ja alles Auktionspreise oder eben halt Börsenpreise. Ne? Und ich muss halt das instant bezahlen. Und dazu ist es einfach, braucht man eine andere Infrastruktur als man muss es halt, es muss verfügbar sein. Und es kommen ja immer mehr Bots auch und diese Bots müssen natürlich auch jeweils dann liquid sein und entsprechend bezahlen können, wenn sie was kaufen. Und das kann ja nachts sein.
Also Bots im Sinne von, also die neuen Formen, die direkt über WhatsApp und so weiter Bezahlung laufen dann?
Also automatisiertes Bezahlen.
Automatisiertes Bezahlen. Also ich meine in dem Falle, ich gehe ja in den Kryptobereich oder auch in den Wertpapierbereich und sage, bitte kauf, wenn der Preis folgende Schwelle unterschritten hat. Ja, und dann muss der Bot natürlich in der Lage sein, das Ganze auch zu bezahlen, ohne dass ich dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mache, weil
ist das. Ja gut, da warten wir schon an der Tankstelle drauf, dass das funktioniert. Das gibt's immer noch nicht, glaube ich. Ne?
Das hatte ich auch gerade im Kopf, weil was ist jetzt eigentlich die Zukunft vom Bezahlen? Das Technische, was so im Hintergrund stattfindet, das klingt dann, also ist ja für mich als Nutzer erstmal wurscht, sag ich mal. Ne? Also wie merke ich in Zukunft als Nutzerin, als Nutzer, wie das Bezahlen der Zukunft aussieht? Bin ich dann irgendwann mal wirklich an einer Tankstelle und ich muss nicht mehr irgendwo reinrennen, sondern das wird automatisch mit mir, mit meinem persönlichen Profil verbucht oder so? Oder wo gehen wir da hin gerade? Weil in der Tat wurde uns das ja schon mit IOTA, hieß glaube ich die Kryptowährung, vor weiß ich nicht wie viel Uhrzeiten wir darüber schon mal berichtet haben, schon was her auf jeden Fall.
Also für die Tankstelle gibt es ja schon verschiedene Anbieter, die das Ganze live machen und das funktioniert, soweit ich weiß, auch
also
ganz gut.
Also
man braucht halt die Kennzeichen.
Aber noch nicht Auto.
Ach, die gibt es schon. Wer macht das? Für Private?
Habe ich noch nie gesehen. Wo ist das?
Hä? Muss ich auch nachschauen. Also ich weiß, in Karlsruhe macht das ein Startup. Wir arbeiten aber mit denen jetzt gerade leider noch nicht zusammen. Was wir derzeit in die Richtung haben, ist beim Parken. Wir haben einen Partner, der im Parken das Ganze mit Kennzeichenerkennung macht. Allerdings noch mit Karte. Also das heißt, dort ist ein Automat und ich halte eine Karte dran. Aber natürlich ist für den ganz einfach dann auch die Abbuchung zu machen. Und integrieren tut es gerade unser Kunde ECE. Das heißt, also dort werden wir wahrscheinlich, hoffentlich noch dieses Jahr, das sehen, dass also automatisiert gebucht wird. Also am Ende macht es nur Bing am Handy, jetzt hast du bezahlt. Ja, aber das geht nicht, das sollte natürlich in einem überschaubaren Ausmaß passieren. Ne? Das ist klar. Aber jetzt gerade für Parken macht das, ergibt das wirklich Sinn.
Mhm. Ja, wir haben jetzt noch zu viele Intermediäre, wie man so schön sagt, Zwischenhändler, die dazwischen liegen. Wir haben die Banken, wir haben Firmen wie deine und, die alle miteinander sprechen müssen, agieren müssen. Ich muss mich bereit erklären, alles offen zu legen, von mir aus ja gläserner Kunde und wie auch immer man das die Sicherheit gewährleisten kann. Aber ist das das Problem, dass man da zu viele Player am Markt haben, bevor das dann wirklich mal an den Start geht?
Ja, das ist durchaus so, dass es natürlich schwieriger geworden ist, zumindest mal verschiedene Spieler zusammenzubringen. Es gibt ja eine neue Regulierung jetzt, DORA. Das macht viel Spaß. Das ist, kann man sich wie ein Lieferkettengesetz aber mal nochmal mit einer Potenz 10 vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt gerade 140 Dienstleister, die wir haben bewertet und haben davon 30 als kritisch oder wesentlich eingeschätzt. Und die muss man dann natürlich auch nochmal dazu bringen, dass sie vertragliche Anpassungen machen, die dann DORA entsprechen. Also viel Spaß. Mhm. Wenn man das aber alles hinter sich hat, geht's schon natürlich und man kriegt das hin. Also es sind so viele Intermediäre am Ende nicht. Ich habe jemanden, der eine App anbietet, der muss uns als Zahlungsdienstleister anbinden und um den Rest kümmern wir uns. Ja, es geht natürlich um Mastercard, einen Visa-Vertrag, aber den kriegt man bei uns. Mhm. Es gibt mittlerweile sogar bald Amex-Verträge dann über uns und ja, die anderen, also dann haben wir natürlich SEPA-Lastschrift als originär europäisches und ja mit Schwerpunkt in Deutschland versehenes Verfahren oder ja sehr, sehr populäres Verfahren, was natürlich für so kleine Beträge wie fürs Parken immer auch gut geeignet ist, um solche Abbuchungen zu machen. Und ich denke, das Framework ist gut aufgesetzt, was dort aktuell existiert. Es sind ein paar Dinge jetzt unterwegs, wo man fragen muss nochmal, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Es werden ja gerade neue Regulierungen gemacht in Richtung, also PSR heißt das, also und eine PSD3, wo nochmal, sagen wir, das ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung neu durchdacht werden soll und auch die vertraglichen Beziehungen nochmal geschärft werden sollen und auch alle bis jetzt noch nicht regulierten Player zumindest mal registrierungspflichtig werden sollen, sowas. Richtig.
Also Regulierungssachen, ja?
Da ist eine Menge zusammen. Noch unterwegs, was in den nächsten 3-4 Jahren passieren wird.
Okay, was ich jetzt gerade so zwischendurch gedacht habe, weil du auch einmal kurz sagtest, muss man mal schauen, wo es überhaupt sinnvoll ist. Wenn es so Ping macht, dann ist das beim Parken vielleicht nett. Aber inwieweit muss man als Anbieter, müssen generell alle, die in diesem Verfahren involviert sind, auch noch darauf achten, dass die Leute nicht komplett den Überblick verlieren, was sie gerade alles bezahlen? Das ist ja eh schon bei bargeldlosen Bezahlen so, dass das, sage ich mal, etwas leichter von der Hand geht, als wenn ich mein Portemonnaie rauskrame, mir ein Scheinchen raussuche und noch ein Scheinchen und noch ein Scheinchen und merke, oh, das sind aber viele Scheinchen, die jetzt mein Konto verlassen oder den Besitzer wechseln. Dann ist das ja nochmal verstärkt. Dann bräuchte man noch ein automatisches Warnsystem. Entschuldigung, wie viel gibst du denn heute aus? Oder ist das zu doof gedacht im Sinne von, die Leute können schon auf sich selber aufpassen?
Also, ist klar. Also, ein Verkaufsargument für EC-Terminals ist ganz klar. Also für den Händler, dass natürlich der Schmerz mit einer Kartenzahlung geringer ist als mit einer Barzahlung. Für denjenigen, der zahlt. Das ist klar. Wir haben ein zweites Thema, dass wir eine Bewegung haben von ich kaufe etwas zu ich miete etwas. Oder ich habe halt, vorher habe ich eine CD gekauft. Jetzt habe ich also 1, 2, 3 oder 4 Streamingdienste, die mir das Ganze anbieten. Und natürlich diese Zahlungen gehen alle im Hintergrund vor und man muss den Überblick darüber bewahren. Wir haben ja als fünftes, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, größeres Geschäftsfeld noch das Issuing, wo wir gerade jetzt die Bezahlkarte für Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in 14 Ländern einführen seit November, wo wir auf einem sehr guten Weg sind. Und dort mussten wir, das war Teil der Ausschreibung, zum Beispiel Lastschrift freigeben. Und da muss ich wirklich sagen, naja, wie das funktionieren soll, dass jetzt also jeder, der, also Lastschrift ist ja nichts, wo jetzt dann nochmal das Limit wirklich geprüft wird bei der Buchung. Ja, das ist dann gebucht und wir müssen es zurückgeben, wenn das Limit dann tatsächlich überschritten wird. Und ich bin gespannt, wie die Menschen dort den Überblick bewahren werden. Weil wenn man Lastschrift nicht kennt, das ist wirklich eine Sache, die es nur an sich hier in Mitteleuropa gibt. Bin sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird.
Kundenkarten sind ja auch ein Thema, oder?
Ja.
Immer ein größeres Thema, habe ich das Gefühl. Mittlerweile sind irgendwie die Hälfte wieder Payback ausgestiegen oder eingestiegen und machen eigene Karten oder nicht. Oder Apps, nee, sagen wir mal lieber Apps. In dem Fall dann, ja, das finde ich auch ein bisschen, finde ich nicht uninteressant, aber anstrengend. Von jedem Laden die App. Und wie war das nochmal mit der App? Und ach, das ist grauenhaft.
Aber weniger anstrengend als eine Brotkarte. Also wir haben einen Bäcker in Neckarsulm, da wo Lidl sitzt. Und den haben wir vor 10 Jahren mit so einem ähnlichen System ausgestattet, wie es später Lidl dann eingeführt hat. Mhm. Also man scannt einfach die Karte an einem optischen Scanner und der hat 3% gegeben und jetzt gibt er 4%. Und wenn man mal bedenkt, so eine Brotkarte ist in der Regel das elfte Brot ist umsonst. Also das heißt, prozentual läuft das auf weniger als die Hälfte der Kosten hinaus und hat 200.000 Stammkunden. Als Bäcker mit 60 Filialen, das ist also unglaublich.
Ja. Ich muss gerade denken, bei mir in meinem Stadtviertel gibt es so Lindenthal-Coins. Die kann man, physische Coins, die kann man sammeln und dann kriegt man auch noch einen Rabatt oder kann damit bezahlen in Geschäften. Das ist dann die Variante, die andere noch machen. Das scheint ja zu funktionieren. Ich habe, glaube ich, mal einen gehabt und der ist irgendwann, weiß ich nicht, ob ich ihn weggeschmissen habe, ich weiß es nicht. Der lag rum im Portemonnaie.
Das hatten wir tatsächlich 2011 hier in der Dresdner Neustadt mit dem Vierteldollar gemacht. Das war, da hatten wir auch ein ganz gutes, eine gute Resonanz, weil das war das erste Zahlsystem, sozusagen zumindest als erstes kontaktloses Zahlsystem vermarktet. Also man konnte damit mit Handy bezahlen. Und ohne, dass man jetzt am Handy irgendwas ankleben musste. Damals gab es das im NFC im Handy noch nicht. Wir hatten dann eine Mimik, wie das funktioniert. Da mussten wir leider Gottes einstellen, weil die BaFin damals noch nicht diese wunderbaren Bereichsausnahmen kannte. Und die wollten uns die Lizenz nicht geben, solange wir das System noch aufrechterhalten haben.
Oh Gott.
Das war, also nur, war nicht immer ein Stadtbezirk. Also heute darf man in größere Gebiete in solche Bereichsaufnahmen reinpacken. Damals war das also nicht in dem Stadt, weil es einfach noch nicht ausdefiniert war.
Mhm. Was sind so eure größten Wettbewerbe, wenn man es mal so nennt? Weil kann so PayPal und Klarna so in der Richtung oder?
Nee, eher nicht.
Eher nicht?
Also für uns jetzt, für das Setup, was wir haben, ist es ganz klar Stripe und Adyen. Okay. Mhm. Also Stripe aus Amerika, Adyen, Riesenfirma aus Holland. Und ja, in Deutschland ist es natürlich, wir haben einen Platzhirsch mit Payone. Die haben ja also 5 Netzbetriebe und 3 Acquirer zusammengefasst. Und die andere Firma ist jetzt Nexi, aber auch hier haben wir Concardis, wurde von den deutschen Banken verkauft an Netz in Dänemark. Und Netz ging dann zu Nexi in Italien. Jetzt werden sehr viele Entscheidungen halt auch in Mailand getroffen, was deutschen Zahlungsverkehr betrifft. Ne? Bei Payone ist das anders, da haben die Sparkassen ja 40% Anteil. Aber durch diese große Konzentration, die dort vor in den letzten 6-7 Jahren stattgefunden haben, ist natürlich die Kundenorientierung nicht wirklich im Mittelpunkt gewesen, sondern wenn man solche großen Firmen dann zu einem System zusammenbringen will, dann hat man damit ganz schön Arbeit.
Aber wenn es dann schon so international ist oder wir bleiben mal auf EU-Sicht, gibt es da so viele Unterschiede?
Ja.
Zwischen den Ländern?
Also schon in der Regulierung.
Ja, okay.
Also die BaFin reguliert halt anders als eine CSSF in Luxemburg oder eine FMA.
Strenger, aber dafür dann, wenn man es durch hat, besser oder so war bisher unsere Meinung, dass man das uns so erzählt hätte?
Nee, es gibt andere Regulierungen letztlich, die es in anderen Ländern nicht gibt, die es jetzt nicht leichter machen in der im Wettbewerb. Ja. Also es gibt zum Beispiel, ich hatte gerade von den Bereichsausnahmen gesprochen, und die gelten bei der BaFin nur bis 250 Euro. In allen anderen Ländern gibt es diese 250 Euro nicht, die man als, die man auf eine nicht regulierte Gutscheinkarte aufladen kann, zum Beispiel.
Da müsste der Zahlungsverkehr in Europa nicht standardisiert sein eigentlich. Also wir reden ja teilweise schon über Kapitalmarktunion und Ähnliches. Ich hätte gedacht, dass man da schon einen Schritt weiter ist.
Ja, es gibt deswegen, also in die Richtung geht jetzt schon. Es wird jetzt also in der nächsten europäischen Regulierung zwei Regulierungen geben. Also bis jetzt hatten wir PSD 1 und PSD 2. Beides waren Richtlinien, die dann also in nationales Recht umgesetzt werden mussten. Und jetzt kriegen wir eine PSR, also jetzt kriegen wir das erste Mal eine Regulierung aus Brüssel, die direkt umgesetzt werden muss, ohne national durchgreift. Und es wird extra eine PSD3 geben, die dann nochmal in nationales Recht umgesetzt werden wird. Also es wird stärker geben. Es gibt neue Definitionen von der EBA zum Beispiel für E-Geld. Und das wird aber eben erst in 3-4 Jahren greifen dann, ne? wenn die neue Regulierung dann auch da ist. Die ist ja jetzt, sag mal, wir sind jetzt durch zwei Etappen durch. Die Kommission hat es gemacht, das Parlament hat es gemacht. Und jetzt muss aber natürlich der Europäische Rat auch noch durch. Und das wird also noch dauern.
Okay, aus den ganzen Abkürzungen könnte man einen eigenen Song machen auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die Fantastischen Vier nochmal fragen. Vielleicht kurz zum Schluss, wie bezahlst du denn so?
Seitdem es Google Pay gibt, immer nur, habe ich gar nichts mehr mit. Normal habe ich keine Geldbörse dabei.
Ja, kann ich verstehen. War ja auch selten.
Ich auch. Ja, dann bald haben wir einen digitalen Euro. Das wäre ein neues Thema.
Wer weiß.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Da gibt es bestimmt nochmal neue Abkürzungen.
Ja, genau.
Vielen Dank, Hans-Peter.